Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute an diesem ersten Advent unter Gottes Wort aus Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Bitte lest mit mir Gottes lebendige Wort in Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Liebe Gemeinde, man sagt für gewöhnlich, man gewöhnt sich an alles. Und es ist einerseits ja auch gar nicht schlecht. Auf der einen Seite ist es ganz gut, dass man sich an alles gewöhnt, denn man gewöhnt sich so glücklicherweise auch an die negativen Dinge des Lebens. Man lernt, dass man auch mit weniger Geld auskommen kann. Man arrangiert sich vielleicht mit der kleineren Wohnung. Man gewöhnt sich an das Leben an einem anderen Ort, fernab von Familien und Freunden. Und selbst die Kinder gewöhnen sich an die Arbeiten im Haushalt. Am Anfang wird vielleicht gemeckert, aber nach ein paar Wochen haben auch sie sich dran gewöhnt. Also man gewöhnt sich an alles und das ist auch gar nicht so schlecht. Leider gewöhnt sich der Mensch aber auch an Dinge, die gut sind. Das lang ersehnte Haus, das man endlich bekommen hat, wird dann irgendwann zur Selbstverständlichkeit. Das neue Auto, das dann am Anfang so ein ganz neues Fahrgefühl gegeben hat, daran gewöhnt man sich dann auch. Und selbst der Nachwuchs, auf den man so lange gewartet hat, irgendwann kommt der Tag, an dem man vielleicht ein erstes böses Wort mit dem Nachwuchs sprechen muss. Man gewöhnt sich mit der Zeit an alles. Leider auch an die guten Dinge des Lebens. Und genau das Gleiche ist uns leider auch mit Weihnachten passiert. Weihnachten, das ist doch immer eine ganz tolle Zeit, oder die Adventszeit davor. Wir schätzen diese Zeit, oder? Das Knistern im Kamin, die warmen Pullover, die Weihnachtsmusik, die Krippenspiele, Familienzeit und so weiter. Irgendwie haben wir uns daran gewöhnt und das ist selbstverständlich im Dezember oder auch Ende November beginnt die Adventszeit. Dabei ist an Weihnachten oder das, was wir an Weihnachten feiern, etwas ganz Unglaubliches passiert. Eigentlich eine unglaubliche Sache nach der anderen. Wie kann Weihnachten wieder ein Fest des Staunens werden? Und das kann so passieren, indem wir von dem heutigen Bibeltext uns erinnern lassen an drei unglaubliche Dinge. Und diese drei unglaublichen Dinge, die wir hier in diesem Text entdecken, sind einmal eine unglaubliche Partnerwahl, ein unglaubliches Kind und drittens ein unglaublicher Glaube. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, eine unglaubliche Partnerwahl. Gott wählte sich Maria aus, damit diese Maria die Mutter von Jesus wird. Unglaublich, oder? Naja, ob du das wirklich unglaublich findest, hängt davon ab, wie du über Maria denkst. Ich habe ein sehr hohes Bild von Maria. Ich bin auch Maria-Anbeterin. Ich habe schließlich meine Frau geheiratet, die Maria heißt. Ne? Aber wie denken wir über diese Maria damals? Viele Menschen haben heute ein verschobenes Bild von dieser Maria. Sie denken zu hoch von dieser Maria. Sie denken, Maria war eine heilige Person ohne Sünde. Und sie denken, ja, Gott hat genau die richtige Person gewählt. Bei der Partnerwahl würden wir heute sagen, mit Maria hat Gott einen richtig guten Fang gemacht. Aber stimmt das wirklich? War Maria denn wirklich ein guter Fang für Gott? Die Geschichte beginnt ja hier damit, dass der Engel Gabriel, einer der wichtigsten Engel, der wichtigsten Botschafter Gottes, einen Auftrag bekommt. Im sechsten Monat der Schwangerschaft von der Elisabeth, das ist die Geschichte vorher, der Mutter von Johannes, bekommt er den Auftrag, eine Nachricht an einen Menschen zu überbringen. Das hat er vor 6 Monaten schon mal gemacht. Aber vor 6 Monaten war der Engel unterwegs nach Jerusalem. Das war das Zentrum des jüdischen Glaubens. Da stand der Tempel und er ist geschickt worden zu einem Mann, nämlich Zacharias, ein ganz, ganz wichtiger Mann, Priester. Und dort im Tempel überraschte der Engel Gabriel den Zacharias, den Priester. Jetzt in Kapitel 1, Vers 26 ist der Engel wieder unterwegs, aber wir sehen hier in eine Stadt Galiläa namens Nazareth. Jetzt ist alles anders. Der Engel ist nicht unterwegs in diese wichtige Hauptstadt Jerusalem. Er ist unterwegs in das Gebiet von Galiläa. Galiläa, das war halt eben nicht Judäa. Das war halt ein bisschen weiter weg, die Region von Jerusalem. Die Galiläer waren von fremden Völkern, von Heiden umgeben. Dort nahm man es nicht ganz so genau mit der koscheren Küche. Und Nazareth, eine Stadt in Galiläa, tja, wo lag eigentlich Nazareth? Heute kennen wir Nazareth. Heute ist Nazareth bekannt. Aber wir kennen Nazareth eigentlich nur deshalb, weil Jesus da aufgewachsen ist. Vorher war Nazareth eine Stadt ohne Rang und Namen. Sie war unbedeutend. Im Alten Testament wird kein einziges Mal dieser Ort erwähnt. Nazareth war nicht wichtig. Auch die Lage war unattraktiv, abseits von der Handelsroute. Und selbst der Ruf über diese Stadt oder über diese Gegend Nazareth war nicht gut. Einer der späteren Jünger von Jesus, der hieß Philippus, und bevor er Jesus kennenlernt, hat er gehört, ach, da gibt es Jesus, kriegt er gesagt. Und als er davon hörte, fragte er ganz, ganz skeptisch, er selbst ist Galiläer, also nicht den besten Ruf, aber ganz skeptisch fragte er, naja, was kann aus Nazareth denn Gutes kommen? Nazareth war kein Ort, wo die bedeutenden Leute herkamen. Ne? Galiläa war schon schlimm, aber Nazareth, das war noch eine Nummer schlimmer. Und in diesen Ort wurde der Engel gesandt. Und statt wie vorher bei seinem letzten Auftrag ging es nicht um einen wichtigen Mann. Es ging hier, in Vers 27 lesen wir es, es geht hier um eine Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids und der Name der Jungfrau war Maria. Diese Maria, vermutlich vielleicht 14, 15, 16 Jahre alt mag sie gewesen sein, sie war verlobt, also nicht verheiratet, im Teenageralter. Das war in dem Alter, oder es war damals üblich, dass man in diesem Alter geheiratet hatte. Viel hatte die Maria in ihrem Leben noch nicht geleistet, noch nicht viel erreicht. Was können wir über diese Maria also sagen? Kurz zusammengefasst, eine unbedeutende Person in einer unbedeutenden Stadt. Und wir wissen aus der Bibel selbst, wie Maria über sich gedacht hat. Die Antwort finden wir nämlich in ihrer eigenen Reaktion. Als in Vers 28 der Engel sagt, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du gesegnet unter den Frauen. Was passiert? Sie erschrickt. Ich meine, das ist natürlich klar, es passiert ja nicht jeden Tag, dass man einem Engel begegnet. Aber Maria ist worüber überrascht? Über die Worte, die der Engel sagt. Der Engel begrüßte sie nämlich, sei gegrüßt, du Begnadigte. Was bedeutete das? Warum bezeichnet der Engel die Maria als Begnadigte? Weil sie die Empfängerin der Gnade Gottes ist und nicht die Spenderin der Gnade Gottes. Sie ist die Mutter der Gnade, nee, sie ist nicht die Mutter der Gnade, sondern die Tochter der Gnade Gottes. Sie hat sich nicht Gottes Gnade verdient, sondern sie bekommt Gottes Gnade geschenkt. Sie hatte nichts, worauf sie sich einbilden konnte. Sie selbst war überrascht über diese Auswahl. Sie fragte sich, warum eigentlich ich? Sie dachte nicht, endlich hat Gott gesehen, wie gut ich bin. Sie hat sich eher gefragt, hat der Engel vielleicht sich an der Hausnummer vertan? Sie hat klein von sich gedacht. Und das lesen wir auch im selben Kapitel, später in Vers 48. Das bekannte Loblied oder Lobpreis der Maria, da sagt sie und lobt den Herrn, weil er oder dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Sie wusste, ich bin nichts Besonderes. Sie war gar nicht auf der Suche nach einem Vater für ihr Kind. Sie war ja schon dem Josef versprochen. Aber Gott war auf der Suche nach ihr. Und deshalb sagt der Engel in Vers 30, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria sollte von Anfang an wissen, Gott hat dich, Maria, ausgesucht. Aber nicht, weil du so gute Dinge geleistet hast oder weil du so eine bedeutende Abstammung hast, sondern weil Gott dich aussucht, ganz einfach. Dieses Aussuchen kennen wir ja von der Partnerwahl und einer meiner Freunde hat seine damalige Freundin und seine jetzige Frau gefragt, als Heiratsantrag, müsst ihr mal gut zuhören, willst du die Mutter meiner Kinder werden? Das finde ich jetzt persönlich nicht ganz so romantisch und habe ich auch anders gemacht. Aber es ist ja nicht unwahr gewesen. Die haben tatsächlich jetzt Kinder und sie ist die Mutter der Kinder. Und er wollte tatsächlich Kinder. Also er hat ziemlich mit offenen Karten gespielt, können wir sagen. Und weil er an seine zukünftigen Kinder dachte, hat er überlegt, wie möchte ich, dass meine Kinder werden, also suche ich mir die passende Frau aus. Und hat sich überlegt, wer ist es würdig, die Mutter meiner Kinder zu sein? Und er war überzeugt, die Person, die ich jetzt hier gewählt habe, das ist die beste Mutter für meine Kinder. Stell dir jetzt vor, Gott steht an genau derselben Stelle oder vor genau derselben Frage. Wer soll die Mutter meines Sohnes werden? Wer ist würdig, die Mutter meines Sohnes zu werden? Wen würdest du wählen, wenn du vor dieser Entscheidung stehen würdest? Du würdest sicherlich eine Person wählen, die wichtig wäre, die vielleicht einen Namen hätte. Eine Frau aus einer finanziell schwachen Familie vielleicht eher nicht, ne? Die gerade so über die Runden kommen. Oder die Frau aus der mächtigen, reichen, klugen Familie, ja, das könnte was sein, die auf eine lange, vielleicht Familiengeschichte zurückblicken kann. Gott hatte diese Wahl. Er konnte wirklich wählen, wer soll die Mutter meines Sohnes werden. Und das ist das Unglaubliche, eine unglaubliche Partnerwahl, weil er wählt eine unbedeutende junge Frau aus einer unbedeutenden Stadt. Einfach unglaublich, oder? Für Maria war das unbegreiflich. Sie fragte sich, warum ich? Und vielleicht fragst du dich jetzt, und was bitteschön hat das mit mir zu tun, was Maria damals erlebte? Ja, die Geschichte von Maria, die ist schon 2000 Jahre her. Ja, und es ist Marias Geschichte, und doch es ist deine Geschichte. Gott hat sich nämlich Maria ausgesucht, die Mutter seines Sohnes zu werden, um dich auszusuchen, sein Kind zu werden. Der Apostel Petrus schreibt in Epheser, im Epheserbrief, im Kapitel 1, die Verse 3 bis 6, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus. Also merkt ihr, Gott hat Maria gewählt, um die Mutter seines Sohnes zu werden, um dich auszuwählen, sein Kind zu werden. Gottes Liebe ging so weit, dass er bereit war, sich ganz, ganz klein zu machen für dich. Und wenn dich Weihnachten vielleicht nicht begeistert, nicht neu umhaut, vom Hocker haut, dann liegt es vielleicht daran, dass du vergessen hast, was das für ein Geschenk ist. Gott hatte keinen Grund, dich zu seinem Kind zu machen. Gott kam und kommt auch immer noch gut ohne dich klar. Kurz und knapp, Gott braucht dich nicht. Das klingt hart, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Gott braucht dich nicht, aber Gott will dich. Und das macht seine Liebe noch viel, viel größer. Wenn er dich nötig hätte, dann könntest du ihm etwas geben. Aber weil wir ihm gar nichts geben können, ist seine Liebe umso größer. Er wählt uns aus, seine Kinder zu sein. Und das ist wirkliche Liebe. Und das feiern wir an Weihnachten und das ist unglaublich. Warum ich? Warum darf ich dazugehören? Also wer bist du in deinen Augen? Sagst du, mit mir hat Gott so einen richtig guten Fang gemacht? Gott kann eigentlich ziemlich zufrieden mit mir sein. Wenn du so denkst, dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass Weihnachten dich nicht neu begeistert. Deshalb, wie denkst du über dich selber? Wie denkst du über Maria und wie denkst du damit über dich selber? Gott wählt das Unbedeutende. Was ist jetzt aber diese Gnade, die Maria bei Gott gefunden hat? Das führt uns zum nächsten, zum zweiten Punkt, das uns Weihnachten zum Staunen bringt. Es geht nämlich um ein unglaubliches Kind. Wir haben ja vielleicht das Staunen an Weihnachten verlernt, weil wir zu groß über Maria und damit zu groß auch über uns selber denken. In diesem zweiten Punkt geht es darum, dass wir zu klein denken, nämlich zu klein von diesem Kind. Dieser Jesus ist für viele Menschen ein guter Lehrer. Ein kluger Mann, der sich für Frieden eingesetzt hat, der sich um Kranke gekümmert hat, der vorbildlich lebte. Das ist alles wahr und das stimmt alles, aber das ist nicht das Entscheidende. In Vers 31 macht der Engel die Ankündigung: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und jetzt in Vers 31: Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Ein Kind zu bekommen, das war vermutlich damals für jede Frau ein Traum. Und jetzt kriegt Maria vom Engel gesagt, dass es bald auch für sie soweit sein würde. Und das war ja auch nichts Spektakuläres, schließlich war sie ja verlobt und könnte ja bald Mutter werden, wenn sie verheiratet war. Also jetzt nicht, vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so unspektakulär. Und auch der Name, wie das Kind heißen soll, nämlich Jesus, ist auch gar nicht mal so einmalig. Einige Fußballspieler heißen heute Jesus, ne? Oder Jesus, einige südamerikanische Fußballspieler, aber auch die Übersetzung, die es heute gibt, erinnert uns an manche Fußballspieler, auch bekannte Fußballspieler. Nämlich der Name Jesus ist die griechische Übersetzung des Namens Josua. Und den einen oder anderen Fußballer kennen wir auch heute, ne? In Deutschland, der so heißt. Das bedeutet ganz einfach, Gott ist Rettung. Josua, Gottes Rettung, Jesus, die griechische Übersetzung dieses Namens. Ein Name, der immer wieder mal vorkam damals. Josua, bekannter Name. Und für Maria natürlich war dieses Kind ein ganz besonderes Kind. Ich meine, jeder, der Vater oder Mutter geworden ist, weiß, mein Kind ist das Süßeste, oder? Jetzt habt ihr ein Kind bekommen, das ist das schönste Kind. Oder die Augen und was auch immer. Ganz tolles Kind. Und wir als Eltern sind natürlich von unserem Kind so begeistert. Und mal ganz ehrlich, wie empfindest du über die Kinder der anderen Familie? In Deutschland, sagt man, werden pro Tag ungefähr 2000 Kinder geboren. Wisst ihr was? Dein Kind ist nur eine Nummer in der Statistik von Deutschland. Für die anderen. Für dich natürlich nicht. Für dich ist es natürlich mehr. Aber dieses Kind, das hier geboren ist, ist nicht einfach nur für Maria ein besonderes Kind. Dieses Kind ist nicht einfach, ich weiß nicht, wie viele Kinder damals so geboren sind am Tag, aber dieses Kind, das hier geboren werden soll, ist nicht einfach nur eine Nummer in der Statistik. Was ist denn das Besondere an diesem Baby, das Maria erwartete? Und das verraten uns die Verse 32 und 33. Und da macht der Engel die Ankündigung über dieses Kind. Dieses Kind wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Als Maria das hörte, die wird sich doch gefragt haben, von wem redet der Engel da eigentlich? Von meinem Kind? Oder das hört sich eigentlich so an, als ob Gott ein Kind bekommt. Korrekt. Sie stellte sich die Frage, wessen Kind ist das eigentlich? Ist es eigentlich mein Kind oder Gottes Kind? Richtige Frage. Wessen Kind ist das eigentlich? Ein Menschenkind oder ein Gotteskind? Beides. Ganz Mensch als Sohn der Maria, ganz Sohn als Sohn Gottes. Wer damals das Alte Testament kannte, der wusste sofort, wenn er das gehört hatte, dass hier Weltbewegendes angekündigt wurde. Und zu Recht sagen wir heute, vor Christi, nach Christi. Hier geschah tatsächlich etwas, was die Weltgeschichte unumstößlich beeinflusst hat. Schauen wir uns mal die Beschreibung des Engels an. Hier steht einerseits, dieses Kind wird groß sein. Hier geht es nicht um körperliche Größe, hier geht es um die Bedeutung dieses Kindes. Weil es geht nämlich weiter, dieses Kind wird Sohn des Höchsten genannt werden. Johannes, Verwandter von Jesus, das Kind von Zacharias und Elisabeth, wird in Vers 76 als Prophet des Höchsten genannt. Jesus ist noch viel mehr. Er ist Sohn des Höchsten, höchstpersönlich sogar. Es geht dann noch weiter, dieses Kind wird den Thron Davids erhalten. Und in der Textlesung aus 2. Samuel 7 haben wir vorher gelesen, dass Gott versprochen hat, dass vom König David immer ein Nachkomme auf dem Thron sitzen wird. Wenn wir jetzt hier 1000 Jahre zurückspringen in die Zeit von der Maria, wo Maria lebte, gab es keinen König. Da gab es also keinen, der von der Abstammung her von Davids Haus oder Davids Familie abstammte, der auf dem Thron saß. Damals wurden die Juden von den Römern, die waren von den Römern besetzt, wurden von den Römern beherrscht. Und dabei hatte Gott doch versprochen, dass das Königreich von David ewig sein sollte. Wie passt das zusammen? Seit 2. Samuel 7 wartete Gottes Volk darauf, auf die Ankunft von Gottes König. Und jetzt sollte es soweit sein. Der Thron David sollte besetzt werden. 1000 Jahre lang hatte man darauf gewartet. Dieses Kind sollte der lang angekündigte König sein. Und durch Josef, der Verlobte der Maria, würde auch tatsächlich eine familiäre Abstammung zum König David bestehen. Also Jesus würde tatsächlich als Sohn, als Nachkomme Davids gelten. Okay, das wäre ja noch soweit nachvollziehbar. Aber die Geschichte geht noch weiter, die Beschreibung, denn hier steht, dieses Kind wird in Ewigkeit über das Haus Jakob herrschen. Es geht also um eine Herrschaft, die nie mehr aufhört. Und auch diesen Gedanken finden wir im Alten Testament, eine Herrschaft, die nie mehr aufhört. Und dort lesen wir in Jesaja 9, die Verse 5 und 6, die Ankündigung, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir merken, in diesem Kind, das hier angekündigt wird, laufen die Linien des Alten Testaments zusammen. Ja, er ist Gottes Sohn, er ist Menschensohn, er ist Davids Sohn. Und das merkte auch Maria. Dieses Kind war wirklich anders. Nicht nur für mich als Mutter, sondern für die ganze Welt. Dieses Kind ist was Besonderes. Dieses Kind würde ein Mensch sein, weil es in ihrem Bauch heranwachsen würde. Aber dieses Kind würde auch gleichzeitig Gott sein, weil es Gottes Sohn war. Das ist einfach unglaublich, dieses Kind, weil es ganz Gott und ganz Mensch war. Und wir halten daran fest in unserem Glaubensbekenntnis, dass Jesus ganz Mensch war. Und wenn wir die Evangelien lesen, stellen wir fest, ja, Jesus war tatsächlich Mensch. Jesus hatte einen Körper wie du und ich. Es steht über ihn geschrieben, dass er lernte und immer weiser wurde. Er ging sozusagen in die Schule. Wir lesen davon, dass er müde wurde, wenn er auf einer Reise war. Wir wissen, dass er Hunger hatte. Und wir wissen sogar, dass er Gefühle hatte und weinte. Und zuletzt starb er. Alles Dinge, alles Kennzeichen eines Menschen. Das ist das, was wir Menschen auch machen. Jesus ist aber auch ganz Gott. Mit dem Menschsein haben wir vielleicht weniger ein Problem, aber Jesus ist auch ganz Gott. Hier wird er beschrieben als Sohn Gottes. Und dann, wenn wir später die Berichte über ihn lesen, tut er Dinge, die nur Gott tun kann. Er heilt Menschen, er herrscht über die Schöpfung und stillt zum Beispiel einen Sturm. Er vermehrt Brote und Fische, er vergibt Sünden. Alles, was nur Gott tun kann. Warum ist das wichtig, dass wir daran festhalten, dass Jesus sowohl Mensch ist, ganz Mensch ist, als auch ganz Gott ist? Wenn Jesus nicht Mensch wäre, dann hätte er nicht für unsere Schuld und unsere Sünde stellvertretend sterben können. Nur ein Mensch kann andere Menschen vertreten. Nur ein Mensch kann den Platz einnehmen vom ersten Adam und Gottes ursprünglichen Plan über die Schöpfung erfüllen. Nur ein Mensch kann wirklich nachempfinden, was ein Mensch empfindet. Und nur ein Mensch kann wirklich sterben. Wenn Jesus aber nur Mensch wäre und nicht gleichzeitig auch Gott wäre, oder nicht Gott wäre, dann könnte er nicht sündlos sein. Dann hätte er unsere Schuld nicht tragen können. Dann hätte er nicht wieder auferstehen können. Um es kurz und knapp zu sagen, Jesus muss Mensch sein, um sterben zu können. Und Jesus muss Gott sein, um auferstehen zu können. Deshalb halten wir daran fest, dass Jesus sowohl Mensch ist, als auch Gott ist. Sonst hätten wir letztlich keine Errettung und letztendlich kein Christentum. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass im Laufe der Geschichte jene Gruppen, die diesen Glauben an die vollkommene Gottheit von Jesus aufgegeben haben, nicht lange in ihrem christlichen Glauben geblieben sind. Und wenn Weihnachten dich nicht staunen lässt über das, was damals geschehen ist, dann liegt es vielleicht daran, dass wir zu klein sind, von diesem Kind denken. Was denkst du über Jesus? Wer ist es? Ist es ein guter Lehrer? Ist es ein Vorbild, weil er gute, inspirierende Gedanken hatte? Oder ist er wirklich ganz Mensch und ganz Gott gleichzeitig, der wirklich für deine Errettung sorgen kann? okay, ganz Mensch, ganz Gott, irgendwie schwierig, oder wie geht das? Durch die sogenannte Jungfrauengeburt. Und das bringt uns zu unserem dritten Punkt, ein unglaublicher Glaube. Ein unglaublicher Glaube. Bei der Geburt von Jesus erfüllt sich das, was Gott Jahrhunderte vorher angekündigt hat, in Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Als Maria diese Worte des Engels hörte, konnte sie das nicht glauben. Und deshalb fragt sie in Vers 34, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Ihre Frage ist doch, ich habe mit keinem Mann geschlafen. Wie soll ich schwanger werden? Das ist doch unmöglich. Einige Menschen meinen heute, dass man nicht mehr an die Jungfrauengeburt glauben kann. Weil heute sind wir ja aufgeklärt. Heute wissen wir, wie Babys entstehen. Und heute wissen wir sicherlich mehr. Da muss ich Ihnen recht geben, wir wissen heute sicherlich mehr über Zeugung und Geburt als damals. Aber auch wenn die Menschen damals noch nichts über X- und Y-Chromosomen wussten, das wussten sie sicherlich, dass die Geburt eines Babys das Ergebnis einer sexuellen Begegnung zwischen Mann und Frau war. Schon damals war klar, dass jede Frau, die behauptete, auf einem anderen Weg schwanger geworden zu sein, die musste was zu vertuschen haben. Das war damals klar. Maria wusste das genauso wie wir heute. Und deshalb hatte Maria damals die gleiche Frage, die Leute heute auch an die Jungfrauengeburt haben. Wie bitteschön ist das möglich? Das geht doch gar nicht. Das hat Maria auch begriffen. Maria war nicht dümmer als wir heute. Das ist unmöglich, das hat sie verstanden. Und das ist genau der Punkt. Die Jungfrauengeburt ist tatsächlich unmöglich. Gottes Handeln ist nämlich hier übernatürlich. Und deshalb ist es nicht richtig, nicht daran zu glauben. Menschlich ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Versetzen wir uns doch mal kurz hinein. Stellt euch vor, ihr seid Eltern, oder vielleicht ist das ja auch wirklich nachvollziehbar für euch, weil ihr ältere Kinder habt. Und irgendwann kommt bei Kindern die Frage, sag mal, Papa oder Mama, wie bin ich eigentlich entstanden? Und stellt euch vor, euer Kind ist 4 Jahre alt und stellt euch diese Frage, wo es herkommt. Und stellt euch vor, wir würden jetzt als Vater der Mutter anfangen zu erklären, ja weißt du, der Same des Mannes und die Eizelle der Frau und so weiter und so fort. Das 4-jährige Kind wird da stehen und wahrscheinlich nur ein einziges großes Fragezeichen haben. Ne? Was ist das? Und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne? Das wissen wir Eltern auch und deshalb vereinfachen wir die ganze Sache. Ne? Und sagen dann, benutzen vielleicht Erzählungen, wie es dazu gekommen ist. Und manche Eltern greifen dann auf ganz spezielle Geschichten zurück von einem Storch, der dann dahergeflogen ist oder so. Oder von Eltern gehört, die gesagt haben, wir haben dich aus dem Krankenhaus mitgenommen. Ne? Wir haben dich da gesehen und haben dich da mitgenommen. Ja, so kann man Kindern auch Angst vorm Krankenhaus machen, ne? Wenn man ins Krankenhaus nächstes Mal wieder muss und das Kind denkt, ich bleibe dann wieder da, wo ich herkomme. Aber all die Geschichten sind doch Beispiele dafür, dass wir als Eltern ein bisschen verzweifelt sind. Wie bringen wir unseren Kindern das bei, was nicht zu erklären ist für ein 4-jähriges Kind, oder? Und jetzt stellt euch mal vor, Gott ist unser himmlischer Vater. Und jetzt stellt Maria die Frage, wie soll das sein? Wie soll der allmächtige, allwissende Gott einem Menschen erklären, was ein Mensch nicht verstehen kann, weil es unmöglich ist? Und wisst ihr, wie die Antwort Gottes lautet? Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Okay, wie jetzt genau? Keine Ahnung, oder? Maria musste nicht die ganzen Details der Zeugung kennenlernen. Sie musste nicht die ganzen mechanischen Abläufe kennen. Und der Engel lässt auch gewisse Dinge im Geheimen. Aber was klar ist, das, was da an ihrem Bauch heranwächst, ist Gottes Sohn. Und das ist deshalb möglich, weil der Heilige Geist über sie kommen wird und die Kraft des Höchsten sie überschatten wird. Das sind so Worte, die vielleicht für uns ein bisschen schwammig bleiben, aber sie erinnern uns an etwas, was wir in der Bibel schon mal haben. Der Geist, der über das Wasser schwebte, das ist ein Bericht aus dem ersten Buch der Bibel. Der Geist Gottes schwebte schon bei der Schöpfung der Erde über das Wasser und schuf neues Leben. Und was wir hier haben, ist die Schaffung eines neuen Lebens. Damals, bei der Erschaffung der Welt, hat Gott den ersten Adam gemacht. Hier, bei der Geburt dieses Babys, schafft Gott den zweiten Adam, der an die Stelle des ersten Adams tritt. Die Jungfrauengeburt ist tatsächlich unmöglich in menschlichen Augen, aber nicht bei Gott, weil Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Wir können deshalb an der Jungfrauengeburt festhalten, weil wir genauso davon überzeugt sind, dass Gott die Welt geschaffen hat. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ist das so wichtig, dass wir an dieser Jungfrauengeburt festhalten, dass wir von dieser Jungfrauengeburt sprechen? Und wir bekennen es und haben es eben im apostolischen Glaubensbekenntnis bekannt, geboren von der Jungfrau Maria. Warum halten wir so daran fest? Weil damit alles steht oder fällt. Nur so kann dieses Kind Gott und Mensch zugleich sein. Nur so kann dieses Kind ohne Sünde sein und nur so kann dieses Kind der Retter der Welt sein. Nur so wird klar, Rettung kommt allein von Gott. Nichts Menschliches. Gott ergreift die Initiative. Gott sagt damit, ich habe die Schöpfung nicht aufgegeben. An die Jungfrauengeburt zu glauben, ist für den kein Problem, der Gott zutraut, die Welt erschaffen zu haben. Unglaublich, oder? Unglaublich, die Jungfrauengeburt. Ja, genauso unglaublich war diese Jungfrauengeburt auch für Maria. Und wie reagiert sie darauf? Was ist ihre Antwort? Ein unglaublicher Glaube. Vielleicht sagst du, das kann ich nicht wie Maria. Ich kann nicht so einen großen Glauben haben wie Maria. An einen Menschen zu glauben, der gleichzeitig Gott ist, das passt einfach nicht in meinen Kopf. An eine Jungfrauengeburt zu glauben, das ist zu viel verlangt. Wisst ihr, Maria ging es nicht anders. Sie hatte auch ihre Fragen und ihre Zweifel. Konnte das wirklich wahr sein? Das zu glauben und das zu sagen, würde für sie ein Risiko bedeuten. Wenn sie jetzt in der Gegend umhergehen würde und würde sagen, dieses Kind ist nicht von Josef, es ist vom Heiligen Geist gezeugt, was werden die Leute gedacht haben? Wir wissen es, Josef hatte darüber nachgedacht, sie heimlich zu verlassen. Sie würde aus der Gesellschaft verstoßen werden. Was macht Maria also mit all ihren Sorgen und ihren Zweifeln? Sie glaubt. Sie glaubt trotz ihrer Zweifel. Ein unglaublicher Glaube. Wie ist das bei Maria möglich? Gott weiß natürlich, dass er von Maria etwas Unmögliches verlangt. Und so gibt er den Engel einen lebenden Beweis, oder so gibt der Engel einen lebenden Beweis und sagt hier in Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Elisabeth erwartet ein Kind? Alle wissen doch, das geht nicht. Und die Begründung in Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wie soll Maria also ihre Zweifel besiegen? Indem sie auf die Größe ihres Glaubens drücken, einfach sich ganz, ganz fest anstrengen muss? Nein, indem sie auf Gottes Stärke blickt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja, auch wir dürfen und sollen noch unsere Zweifel wahrnehmen. Es ist verständlich, dass wir uns die Jungfrauengeburt nicht vorstellen können. Aber bei Gott ist eben kein Ding unmöglich. Und so antwortet Maria in Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Am Anfang das ungläubige Staunen und dann kommt jetzt das schlichte Annehmen. Sie sagt nicht, ach, jetzt habe ich es kapiert. Und sie sagt auch nicht, ist ja super spitze, da mache ich doch mit bei dieser Geschichte. Sondern sie sagt, das ergibt zwar alles keinen Sinn für mich, aber ich will trotzdem folgen. Und dieser Glaube von Maria, der kann auch dein Glaube werden. Ja, es gibt Menschen, die sich weigern, auch nur einen Schritt auf Jesus zuzumachen, solange ihnen nicht alles klar ist. Rational, emotional, persönlich. Ihre religiöse Welt ist schwarz-weiß. Entweder die totale Gottesbegeisterung oder buchstäblich nichts. Aber manchmal können wir es genauso machen, wie Maria es gemacht hat, uns auf Gott einlassen und ihm vertrauen, trotz unserer Ängste und Bedenken. Ja, jeder, der eigentlich Christ werden möchte, muss im Wesentlichen das Gleiche tun wie Maria. Das Risiko des Glaubens eingehen. Und was ich so interessant finde, Maria sagt damit, ja, ich bin bereit, mir geschehe nach deinem Wort. Sie sagt, ich bin bereit, dieses Kind in meinen Händen zu tragen, meinen Bauch zu tragen und später in meinen Händen zu tragen. Und sie weiß vielleicht noch gar nicht, dass dieses Kind, das sie bald in ihren Händen tragen wird, dieses Kind wird irgendwann mal seine Hände ans Kreuz bringen, damit dieses Kind sie selbst tragen kann ins ewige Leben. Am Ende seines Lebens ist nämlich dieses Kind auch für seine Mutter gestorben. Und so steht die Frage heute noch im Raum. Bist du bereit, das Risiko des Glaubens für dieses Kind einzugehen, damit das Leben dieses Kindes dir echtes Leben schenken kann? Die Frage zu Beginn der Predigt war, wie kann Weihnachten wieder neu ein Fest des Staunens werden? Und die Antwort lautet, indem wir uns diese drei Fragen an Weihnachten stellen. Indem wir uns vielleicht an Weihnachten vor Weihnachten mal zurückziehen und diese Fragen stellen. Wie denkst du über Maria und wie denkst du eigentlich damit über dich selber, über Gottes Partnerwahl? Hat Gott einen guten Fang mit dir gemacht oder hast du einen guten Fang mit Gott gemacht? Die zweite Frage, wie denkst du über dieses Kind Jesus? Wer ist das eigentlich für dich? Und wenn du dann merkst, dass es einfach unglaublich ist, dass es zu schön, um wahr zu sein, dann lass dich mit diesem unglaublichen Glauben beschenken. Amen.